Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sechs Tage später, also es muss sechs Tage zuvor ja schon was gegeben haben. Und da hat sich einiges getan und ereignet. Jesus hat nämlich seine Jünger gefragt: Was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und sie antworten, Petrus antwortet. Dann fragt Jesus: Was denkt denn ihr, wer ich denn sei? Und darauf antwortet ja Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm: Das hast du nicht von dir selbst, sondern das ist dir eingegeben worden. Und dann folgt ja auch kurz darauf die erste Leidensankündigung Jesu. Dass er seine Jünger darauf vorbereitet: Wir gehen jetzt nach Jerusalem, da muss ich leiden, da werde ich sterben und am dritten Tage auferstehen. Und dann kommt ja dieses Wort des Petrus, der sehr besorgt war um Jesus und sagte: Das walte Huhu. Nein, das hat er so nicht gesagt, aber das möge dir nicht widerfahren. Und darauf wies ihn ja Jesus den Petrus scharf zurecht. Und dann kommt dieses Wort, dieses Ereignis, was wir gerade gehört haben. Jesus nimmt drei seiner Jünger, den Petrus, den Jakobus und den Johannes, mit auf den Berg. Berge haben ja immer besondere Bedeutungen, auch in der Schrift. Mose geht auf einen Berg, um die Gebote zu holen, zu empfangen, die Gott ihm geben möchte. Und da geht er alleine hoch und er muss sich darauf vorbereiten. Aber auch das Volk muss sich darauf vorbereiten, darf aber nicht zu nah an den Berg herangehen. Denn wenn Gottes Gegenwart erscheint, das hält niemand aus. Und Gott ist Mose da an der Stelle gnädig gewesen, damit er es ausgehalten hat und wieder vom Berg runterkommen konnte. Und so gab es immer wieder Erscheinungen, Offenbarungen, Epiphanien Gottes, wo er den Menschen begegnet ist. Eben zum Beispiel dem Mose auf dem Berg oder dem Elia, dem Propheten. Und da haben wir diese beiden Vertreter, das Gesetz und die Propheten. Da bewegt sich alles. Da drin und dazwischen Verständnis, das wir haben vom Alten Testament her, aber auch im Neuen Testament zwischen Gesetz und Propheten ist alles darin. Und alles wird vorbereitet, nämlich auf Jesus hin und weist auf ihn hin und die Erfüllung. Und nach Jesus geht immer wieder auf einen Berg, um innezuhalten, um stille zu werden, um zur Ruhe zu kommen, um in Gottes Gegenwart zu gehen, in die Gegenwart des Vaters, um zu hören, um zu empfangen. Der weiß, dass dies jetzt der letzte Weg ist nach Jerusalem und dann wird das umgesetzt, wozu er eigentlich gekommen ist. Und wir gehen ja jetzt auch in diesem Kirchenjahr auf die Passionszeit zu, wo wir dessen gedenken, dieser Leidenszeit Jesu Christi. Jesus nimmt also diese drei Jünger mit, sechs Tage später. Und wenn man diese Zeit nimmt, sechs Tage, das ist die Zeit der Vorbereitung, um Gott zu begegnen, wo auch Priester sich vorzubereiten hatten. Der Hohepriester, der in das Allerheiligste gegangen ist, eine Woche Vorbereitungszeit, um sich Gott zu nahen. Was die drei Jünger erwarten würde, ich glaube, sie hatten nicht den blassesten Schimmer von dem, was da passieren würde. Sie haben sich vielleicht Gedanken gemacht: Nu, was wird wohl werden jetzt, wenn Jesus uns mitnimmt? Was ist, warum die anderen nicht? Aber das berichtet uns Gott nicht. Oder lässt Gott uns nicht ausrichten, warum nicht? Und doch, könnte es eine Frage sein, die hier nicht erwähnt wird, die uns aber auch durchaus selbst immer wieder beschäftigen kann. Warum der oder die und ich nicht? Wieso kriegt diese Person diesen Auftrag übertragen und ich nicht? Wieso der oder die? Und dann kann man sich zurückgesetzt fühlen, zieht sich beleidigt in eine Ecke zurück und schmollt. Anstatt zu sagen, Gott wird es schon wissen. Und wenn Gott zu dem einen oder zu der anderen sagt, ich will dich hier oder da gebrauchen und nicht mich, dann weiß Gott warum. Aber das bedeutet nicht, dass er mich oder dich zurücksetzt, sondern weil er in seiner Weisheit weiß, wen er gerade an dieser Stelle gebrauchen möchte. Also diese drei hatten nicht unbedingt einen Vorrang vor den anderen, obwohl ja, wenn man das so nimmt, hatten sie schon dann später auch eine besondere Leitungsfunktion gehabt. Nun gut, sie sind also auf dem Berg oben und dann geschieht dieses Ereignis, dass Jesus verwandelt wird, dass sein Aussehen sich verändert. Man kann es gar nicht beschreiben als in weißer, am weißesten, keine Waschmittelbeschreibung kann dem entgegenkommen und es ausdrücken. Und mit Worten ist es eigentlich nicht zu fassen, es kann immer nur umschrieben werden. So war es im Alten Testament, so ist es in der Offenbarung auch, wenn wir auf den Thron Gottes sehen, er kann nur umschrieben werden mit Helligkeit und mit Empfindung, aber nicht in einem klaren Wort zu beschreiben. Aber was geschieht hier eigentlich? Diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, bekommen etwas zu sehen, was sie aus sich heraus nicht sehen können. Sie sehen, wer Jesus ist. Der Mensch geworden ist, der sie 3 Jahre lang begleitet hat, der sie in die Nachfolge gerufen hat, kommt, folgt mir nach, der sie berufen wird, Apostel zu sein, Zeugen zu sein für ihn. Der ist nicht nur etwas Besonderes, sondern das, was Petrus zuvor von Gott in den Mund und ins Herz gelegt bekommen hat, naja, vielleicht erst mal in den Mund, im Herzen war es noch nicht ganz tief. Das wird hier nochmal unterstrichen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, du bist Gott der Sohn. Das hat eigentlich Petrus so ausgesprochen gehabt. Kapitel 16 lesen wir dieses Jahr das Bekenntnis des Petrus. Aber im Herzen, da war es noch nicht wirklich angekommen. So ist es bei uns ja auch, dass wir Dinge hören, aber es braucht eine gewisse Zeit, bis da ein Licht, ein Kronleuchter, der Groschen fällt, der Cent, was weiß ich, uns aufgeht und Klick macht. Bis wir Dinge wirklich erfassen und aufnehmen und begreifen können. Aber letztendlich ist das auch Gnade, Geschenk Gottes, der das bewirkt und ermöglicht. Das, was dort geschehen ist, auf diesem Berg, ist etwas, was Gott geschenkt hat. Dass die drei dort zu sehen bekommen haben. Der, mit dem sie da unterwegs sind, ist der, der von Anfang an gewesen ist, der bei Gott gewesen ist, der Gott selbst ist. So umschreibt es das Johannesevangelium. Der die Verklärung oder diese Verwandlung Jesu auf dem Berg nicht berichtet, wie diese Matthäus, Markus und Lukas auch. Aber eben das in anderen Worten hineinnimmt, Jesus ist Gott der Sohn. Er ist nicht etwas er ist nicht ein besonderer Mensch, sondern er ist Gott. Gott, der Sohn, der gekommen ist in diese Welt hinein, der das abgelegt hat, von dem man nur das Menschsein gesehen hat, aber in seinen Worten und in seinen Taten darin in ihm den Vater, Gott den Vater, erkennen konnte. Und nun wird er vorgestellt als der, der er wirklich ist und der er wieder sein wird, wenn er Jerusalem hinter sich hat. Wenn er seine Leidenszeit, die Kreuzigung hinter sich hat, der Vater ihn wieder auferweckt hat von den Toten und sich ihn zu sich nimmt, dann wird das wieder sein, was hier gerade aufleuchtet. Das ist Jesus. Und daran lässt Gott keinen Zweifel aufkommen und zeigt das diesen dreien, dem Petrus, dem Jakobus und Johannes. Und es macht auch etwas deutlich, es bleibt nicht bei den dreien, auch wenn zunächst einmal gesagt wird, Klappe halten. Erst nach Ostern sollte er das den Menschen verknüpfen, weil vorher geht die Verknüpfung nicht. Aber das gilt dann auch für uns. Das ist die Wahrheit, die es gilt, aufzunehmen und festzuhalten. Jesus Christus ist Gott, der Sohn. Und nichts anderes. Und niemand anderes. Und dann bin ich zu diesem Text auch etwas entlang gegangen und dachte, ja, Mose und Elia, Petrus, der sagt, lass uns Hütten bauen. Wenn du willst, dann baue ich für dich drei Hütten. Und vieles, was mir so durch den Kopf gegangen ist, habe ich dann beiseite gelegt und mich gefragt, ist das so wichtig? Ist es so wichtig, dass wir das vor uns aufnehmen und sagen, ja, zum Beispiel so eine Erfahrung, die hätte ich gerne. Wie die drei Jünger da gemacht haben, so eine Gotteserfahrung, die hätte ich gerne. Und die würde ich gerne festhalten, das kennen wir doch. Aber erstens einmal haben die drei Jünger das nicht gesucht, das wurde ihnen geschenkt. Und zweitens konnten sie es nicht festhalten. Und trotzdem gibt Gott manchmal solche Gnadenzeiten, wo er uns so etwas Besonderes schenkt. Besondere Erlebnisse, besondere Momente auch mit sich schenkt und aufleuchten lässt. Aber wir können sie nicht festhalten. Genauso wenig, wie wir einen besonders schönen Sonnenaufgang festhalten können. Wir können das zwar auf was bannt man das denn heute? Digital. Auf digitale Bilder bannen. Aber das spiegelt die Atmosphäre nicht wider, die wir in dem Moment erfahren haben und was sich so in unserem Herzen bewegt hat. Oder wir kennen es aus Urlaubszeiten vielleicht. Da sitzt man da irgendwo, isst was Feines und denkt, ah, das ist toll. Oder trinkt etwas, obwohl Wasser schmeckt überall gleich, also für mich zumindest. Aber andere denken, ja, ich nehme mir einen Wein von da mit und dann macht man den zu Hause auf und merkt, der schmeckt irgendwie anders. Oder das Essen, was man dort gegessen hat und macht es nach, also mit den gleichen Zutaten, es schmeckt anders. Weil das kann man nicht mitnehmen. Genauso wie ich selber immer wieder auch merke, ich meine, wir feiern es ja auch gar nicht mehr so, auf diese Art und Weise. Weihnachten als Kind, wenn man erwachsen ist, kann man versuchen, den nachzuspüren. Aber das wirst du nie wieder so aufnehmen, wie du es als Kind aufgenommen hast. Wir können die Dinge so nicht festhalten. Bewahren, ja. als Erinnerung bewahren und auch davon zehren. Und ich denke, auch Petrus, Jakobus und Johannes konnten davon zehren, was sie da gesehen haben. Aber viel wichtiger, glaube ich, ist das, was dann geschah. Das Gleiche, was zu Jesu Taufe geschah, der Vater bekennt sich zu Jesus und sagt, das ist mein lieber Sohn, der ist von mir, das ist Teil von mir, das bin ich in ihm. Auf den sollt ihr hören oder ihn hört. Und das, glaube ich, ist das viel Wichtigere, als nach einer besonderen Gotteserfahrung Ausschau zu halten, sich danach zu sehnen. Wir haben eine Gefühlswallung, aber das bleibt nicht. Aber dieses bleibt. Christus ist da. Gott ist in ihm gegenwärtig. Und auf ihn hört. Und dann geht Jesus ja mit ihnen wieder in den Alltag hinein oder in die Irrungen und Wirrungen des Lebens hinein und auch in das, was auf ihn wartet. Was macht Gott deutlich? Er erspart manchen Gang und manche Wege nicht. Er erspart es sich selbst nicht. Er erspart es Jesus nicht, diesen Weg zu gehen. Er kann es nicht. Er darf es nicht. Um unseren Willen. Sonst wären wir ja alle verloren. Aber auch die Jünger nimmt er mit. Das heißt, sie erleiden zunächst einmal Trauer und den Schmerz des Verlustes. Für eine gewisse Zeit zumindest. Und dann werden sie berufen, in den Dienst hinein berufen und erleben dort auch wieder Leid. Manche den Märtyrertod. Andere den Widerstand, der ihnen entgegenbläst. Gott erspart uns manche Dinge nicht. Aber ich denke, Petrus, Jakobus und Johannes und dann auch die anderen Jünger und wer so in die Nachfolge Jesu hineintritt, der darf dieses eine wissen. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns in ihm. Ich habe mir überlegt, darf ich das so sagen, Gott mit uns? Aber ich dachte, ja, das ist das Wort, Immanuel, Gott mit uns. Auch wenn das durchaus missbräuchlich benutzt wird oder worden ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile steht es nicht mehr auf den Koppelschlössern der Soldaten. Aber es stimmt, Gott ist in Jesus Christus mit uns, jeden Tag, jeden Augenblick, in jeder Situation, in jedem Umstand. Wir sind nicht verlassen von ihm. Wo wir mit ihm verbunden sind, wo wir auf ihn hören, sind wir nicht von ihm verlassen. Selbst da, wo wir nicht auf ihn hören und eigene Wege gehen und selber mal irgendwo verirrt haben, ist er dennoch da und holt uns wieder ab. Oder lädt uns ein, wieder umzukehren und uns auf den Weg führen zu lassen. Immanuel, Gott ist in Jesus Christus mit uns. Auf den hört. Wie vieles ist in uns, was so spricht, was sich so auftut. Da kann es doch durchaus sein, in bestimmten Situationen, wo man denkt, wieso widerfährt mir das jetzt? Warum muss gerade ich da durch? Wieso erlebe ich dieses Leid? Wieso bekomme ich die Diagnose dieser Krankheit? Wieso bleibt mir dieses Problem nicht erspart? Und da tut sich etwas an Berg auf und da können Zweifel kommen. Zweifel darüber, ist Gott noch mit mir? Ist Jesus noch für mich? Und dann festhalten an dem Ja, Immanuel, Gott ist in Jesus Christus mit mir. Wenn alles vergeht, Mose, Elia, diese Erscheinung waren wieder weg. Als die Jünger die Augen aufmachten, sahen sie niemand anderes als Jesus. Und das ist es, darauf zu schauen, auf Jesus. Oder Angst, Ängste, Sorgen, was weiß ich, was ich so auftun kann, was auf einmal so berät ist in uns oder von außen an uns herangebracht wird. Und Gott lässt uns ausrichten, das ist da, ja. Und das kann man nicht einfach beiseite wischen und sagen, ach, ich brauche keine Angst mehr zu haben, aber wenn sie doch da ist. Wenn ich mit Zweifeln ringe, kann ich nicht einfach sagen, fort, weg damit. Ja, ich kann dem widerstehen, aber das, so einfach geht es manchmal gar nicht. Oder dass ich eine Art von Unglaube auftut, kann ich noch in diesen Umständen überhaupt glauben? Wie viele Menschen, die wir für glaubensstark gehalten haben, sind erschüttert worden in ihrem Glauben durch gewisse Umstände. Von einem, der Lobpreislieder geschrieben hatte, der sein Kind durch, ich glaube, einen Unfall oder was verloren hat, der erschüttert worden ist im Glauben und da wieder hin musste. Mit Gott rang, aber dahin zu kommen, sagen, ich höre wieder auf ihn, ich wende mich ihm zu. Ihn hört Christus, ihn hört. Hört darauf, was er euch, was er dir jetzt, auch in dieser Situation, in der du bist, in dem Umstand, in dem du dich befindest, zu sagen hat. In diesem Lebensabschnitt, in dem du gerade bist, auf ihn hört. Weil das, was er zu sagen hat, das ist, was uns trägt, was uns hält, was uns begleitet, um zu überwinden. Was uns eine neue Sicht gibt und was letztendlich stärker ist als Zweifel, als Unglaube, als Angst und Sorgen. Und wir dürfen ihn so hören, dass er nicht sagt, das darfst du nicht. Du darfst keine Zweifel haben. Du darfst keine Ängste haben. Du darfst keine Sorgen haben. Du darfst keine ungläubigen Gedanken haben, sondern er holt uns da ab. Er nimmt uns darin ernst, aber in seinem Wort, das er an uns richtet, in der Begegnung mit ihm, in dem, was er vom Vater her dann hinein offenbart, da darf es verwandelt werden. Das, was da so groß vor uns liegt, darf verwandelt werden in seine Herrlichkeit oder in seine Sicht. Hineingenommen werden, zu sagen, ja, das ist nicht schön, aber ich trage dich durch. Es kann sein, dass es dich das Leben kostet. Ach übrigens, sterben müsst ihr sowieso alle. Nee, das würde er so nicht sagen. Aber ich bewahre dich für das Größere. Es lohnt sich, durchzuhalten. Der Lohn ist viel größer als das, was jetzt vielleicht vor Augen ist. Da kommt Ermutigung hinein durch ihn, Stärkung, etwas, was wir nicht machen können, was wir auch an Gefühl nicht machen können, aber er kann es schenken und er kann es hineingeben. Und so können sich vielleicht nicht die Umstände verwandeln, aber meine eigene Haltung, meine eigene Sichtweise kann verwandelt werden. Mein zaghaftes Herz kann verwandelt werden und wieder mutig werden, auch im Glauben festzuhalten oder in der Schwachheit dran zu bleiben an ihm. Manchmal geht es uns so wie den Jüngern, die aus anderem Grund, weil sie plötzlich diese Herrlichkeit Gottes wahrgenommen haben, wie tot niedergefallen sind, was immer wieder vorgekommen ist in der Schrift, gerade auch im Alten Testament. Aber das kann uns auch eben passieren, dass wir durch das, was uns widerfährt, handlungsunfähig werden. Und dann brauchen wir den, der sich uns gegenüberstellt, Immanuel, Gott mit uns in Jesus, der uns aufhebt, der sagt, und ich gehe mit dir. Wir können hier nicht bleiben. Du musst durch dein Leben hindurchgehen. Das erspart er uns nicht. Vom Anfang bis zum Ende heißt es, durch dieses Leben hindurchzugehen. Aber mit ihm, an seiner Seite und er mit uns. Und immer mit offenen Ohren und Augen des Herzens, damit wir hören können, was er uns sagen will, wie er uns führen will, wie er uns durch unser Leben hindurch begleitet und zum Überwinden führt über alle Hindernisse hinweg in die Ewigkeit. Manchmal schenkt er uns vielleicht solche Momente, die Petrus, Jakobus und Johannes hier hatten. Aber darauf sollen wir nicht warten und danach uns sehnen. Aber darauf ihn immer wieder am besten täglich zu hören. Amen.